Ich sage nur noch ein paar Anmerkungen zu diesen Völkerstrophen, aus dem einfachen Grunde, weil man wirklich historisch sich sehr schwer tut. Ich habe mal ein Seminar zu Amos gemacht im Bengelhaus, ist schon einige Jahre her. Und wir haben wirklich versucht, da auch die historischen Hintergründe rauszuarbeiten. Aber es ist sehr diffizil. Und bei manchen Strophen kommt man einfach über Vermutungen nicht hinaus. Und ich denke, das bringt dann relativ wenig. Ganz kurz, Strophe 1, Damaskus. Es beginnt mit dem Erzfeind Israels. Also nördlicher Staat Israel, Damaskus, war die große Herausforderung dieses Nordstaates, vor allem in der Zeit unmittelbar vor Amos. Sie erinnern sich, Montag, geschichtliche Einführung, Jehu-Söhne. Hier war wirklich um 800, etwas vor 800, war wirklich Israel gequält unter der Knute der Syrer, die da mit Israel gemacht haben, was sie wollten. Und da kam es wirklich auch zu schlimmen Vergehen. Und wir merken hier etwas von der Fratze des Krieges auch in diesen Schilderungen. Es ist eine erschütternde Tatsache, dass der Mensch im Krieg einfach zur Bestie verkommt. Ich sag's mal so hart. Das haben wir ja auch aktuell, war kürzlich bei Maischberger, war eine Frau, die das Ende der Kriegszeit erlebt hat, als die Russen kamen, und hat da etwas geschildert, ihre Mutter und die Kinder, was da passiert ist. Und jetzt verstehen Sie mich richtig, das haben nicht nur die Russen gemacht. Sie hat es nur von, ist mir in Erinnerung von diesem Gespräch. Was rauskommt, die Foltergeschichten der Amerikaner. Die ist ganz übel, ganz übel. Da verliert der Westen die Legitimation einer ethischen Überlegenheit über den Islam, die ist zerstört. Die hat USA selber kaputt gemacht. Das ist tragisch, auch weltpolitisch tragisch, was da passiert. Und das ist immer so in Kriegen. Und das ist schlimm. Und dann wird das Gericht angesagt, und das kommt natürlich auch durch die Assyrer wie über Israel. Gaza, der Erzfeind Judas. Sie haben Gefangene gemacht und weiterverkauft an Edom. Vielleicht gar nicht nur in Kriegen, einfach Sklaven, wen sie kriegen konnten, versklavt und verkauft nach Edom, und dort haben sie dann gearbeitet in den Kupferminen, und das waren jetzt Sklaven und keine Knechte. Das ist der Unterschied zu 2. Mose 21. Versklavt, verkauft. Tyrus, gleicher Vorgang wie bei Gaza, aber jetzt kommt steigernd hinzu, sie haben den Brüderbund gebrochen. Es gab Verträge und Beziehungen zwischen Israel und Tyrus, schon zur Zeit Davids und Salomos für den Tempelbau. Da waren Verträge und der wird gebrochen. Hier wird also das Brudervolk hintergangen. Hier geht man nicht miteinander um nach Recht und Gerechtigkeit, nach dem Maßstab der Verträge. Sie merken, wie sensibel hier immer diese Botschaft ist für das Recht, dass das Rechte geschieht. Ähnlich dann Edom, wieder die Bruderschaft. Edom wird 5. Mose 2, Vers 4 Brudervolk genannt, zu Israel, Esau nachkommen, nicht? Und da gab es dann auch immer wieder Kriege. Wenn Sie das einmal gründlich wollen, müssen Sie eine Konkordanz nehmen und das durcharbeiten. Ich denke, das brauche ich jetzt nicht machen. Ammon und Moab habe ich genannt, denn diese Sakrilege, die hier vollzogen wurden, vermutlich haben diese beiden Länder die historische Drucksituation der Syrer und der Assyrer ausgenutzt und haben so im Windschatten derer dann auch noch ihr Kapital daraus geschlagen. Die nachfolgenden Jahrhunderte brachten über diese ganze Region dann große Krisen und Katastrophen, natürlich nicht nur Israel und Juda, die Philister waren mit betroffen, die anderen Kleinstaaten waren mit betroffen, nicht alle gleich von den Assyrern, aber dann später von den Babyloniern, die sind ja immer wieder durchgezogen, mehrmals bis Ägypten, da waren eigentlich die Philister mit dran, ist klar, und Tyros und Sidon. Ich möchte noch einen Begriff herausnehmen. Häufig wird angekündigt, dass die Paläste mit Feuer zerstört werden. Feuer hat in der Bibel diese Doppelbedeutung, nämlich es ist Gerichtswerkzeug und gleichzeitig die Verhüllung Gottes in der Offenbarung. Und da war deutlich, auch dieses Gerichtswerkzeug Feuer, die Paläste werden verbrannt. Ich fasse zusammen, Gott sieht das Unrecht ganz grundsätzlich. Gott sieht die drei und die vier Frevel, er übersieht nichts. Aber Gott nimmt es bei Israel genauer, wie bei den Völkern. Euch allein habe ich erwählt, 3,1, 3,2, Amos 3,2, deshalb schaue ich bei euch genauer hin. Gott nimmt bei Israel nicht nur das Vergehen gegen äußere Feinde wahr, wie bei den anderen, sondern gegenüber dem Nächsten. Juda und Israel kennt Gottes Gebot. Nur wer Gottes Gebot kennt, kann sich daran orientieren und sollte sich dadurch unterscheiden. Gottes Gebot muss unser Gewissen schärfen. Es gibt eine Menge weiterer Völkersprüche bei den anderen Propheten. Es gibt ganze Sammlungen von Völkersprüchen, zum Beispiel Jesaja ab Kapitel 13. Wir stoßen also hier auf ein Grundthema prophetischer Verkündigung. Es ist nicht nur isoliert hier auf Amos. Und dann kommen viele dieser Völker wieder vor und darüber hinaus auch viele andere. So viel zu diesem Thema Amos 2 und 3. Und jetzt mache ich eine kleine Zäsur und ich habe versprochen, ein paar Fragen zu beantworten. Ob ich die, die jetzt herangeflattert sind, so schnell auch schaffe, das kann ich nicht versprechen. Ich mache mich an die, die mir gestern gegeben wurden. Die anderen lese ich in der Pause nachher durch. Und dann entscheide ich, ob ich heute oder morgen was dazu sage. Ein erstes dieser Bibelatlas ist der, aus dem die blassen Folien sind. Der Bibelatlas von zwei israelitischen Archäologen, Johanan Aharoni und Michael Avionah. Nach unseren Bemühungen zurzeit nicht mehr im Handel. Wenn Sie ihn irgendwo bekommen können, schlagen Sie zu. Der ist wirklich gut. Meines Erachtens das Beste, was die Menge des Kartenmaterials anbetrifft. Eine andere Frage, können Sie etwas über die Ausführung der Stämme im geteilten Reich Israel sagen? Ich gehe immer davon aus, 10 Stämme im Nordreich, 2 im Südreich, Juda und Benjamin, 1. Könige 12. In einem Religionsbuch fand ich die Angabe 2 südliche Stämme Juda und Simeon. Nach der Karte lag Simeon ja auch ganz im Süden. Da reicht eigentlich eine kleine Literaturangabe. Da gibt es einen Kommentar zum 1. Königebuch, Verfasser Schmid, kenne ihn nicht. Und da gibt es eine Dreiviertelseite auf Seite 340, genau zu diesem Punkt. Und diesen Auszug habe ich jetzt vor mir und sage ein paar Sätze dazu. In der Zeichenhandlung zerreißt der Prophet Ahia seinen Mantel in 12 Teile. Und er sagt Jerobeam, der Erste, du bekommst 10 Teile. Und ein Stamm soll ihm sein, aber ein Stamm soll ihm sein. Jo, wer jetzt rechnen kann, kommt auf 11. Jetzt liegt noch ein Fetzer rum. Wie ist das zu verstehen? Erstens, wir haben verschiedene Zählarten schon durch die Tatsache des Stammes Levi. Ist Levi in der Zwölferzahl mit drin, was ja natürlicherweise der Fall ist, dann ergibt sich die Zwölfzahl durch dadurch, dass Josef nicht aufgeteilt wird. Es gibt Listen, da ist das beim Levi nicht drin. Und dann ist Josef aufgeteilt in Ephraim und Manasse, die beiden Josef-Söhne. Das waren ja auch dann zwei getrennte Teile. Nun ist es keine Frage, dass der Stamm Simeon im Süden liegt und natürlich zu Juda zählt. Ist ja ganz klar, der kann ja nicht zu Israel zählen. Das wäre ja komisch, nicht? Übrigens hat sich dieses Stammesgebiet als Stammesgebiet relativ früh aufgelöst. Simeon war im Grunde in Juda integriert. Bleiben also Juda, Simeon fällt auf jeden Fall weg. Und jetzt gucken wir mal, wie wir auf 10 kommen. Ja? Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt haben wir 9. Wenn wir hier Josef nur als eine nehmen, dann haben wir nur 8. Nehmen wir Benjamin dazu, dann haben wir 10. Das ist, davon ist auszugehen, Benjamin hat nicht komplett zu Juda gezählt. Um Benjamin wurde gekämpft und Benjamin war mal oben und mal unten und teilweise geteilt. Benjamin war zerrissen zwischen Israel und Juda. Vor allem haben wir hier die Stadt Benjamin, Bethel, nicht, die nach dem Besitzverzeichnis im Josua-Buch zu Benjamin zählt. Aber Sie merken, die Grenzen waren nicht so fest. Also ich vermute, dass in dieser Zahlenlogik Benjamin mit dazu zählt. Höchstens es zählt Benjamin nicht dazu und dafür Levi, aber Levi war im ganzen Land verteilt. Die waren auch in Juda. Die waren verteilt. Also das scheint mir klar mit dem Norden, die 10 inklusive Benjamin. Jetzt könnte die Frage sein, der eine ist da Juda inklusive Simeon gesehen, weil der Simeon hat sich in der Selbstständigkeit aufgelöst in Juda hinein. Oder ist Simeon dieser eine Fetzen? Quasi Salomo bleibt Juda plus der eine. All das ist möglich. Ich sage es nur als Möglichkeiten. Ich vermute, es geht um 10 plus 1. Levi zählt in dieser Sammlung weg. Simeon wird in Juda integriert gesehen. Das Nordreich 10 Stämme, der Süden Juda und der schon integrierte Simeon. Wobei, wie gesagt, Benjamin, da ging es immer hin und her. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Jetzt wird es ein bisschen heikel. Zahlen haben eine Doppelfunktion. Eine Realfunktion und eine symbolische Funktion. Die Eins, die Einheit, ist die lebensfähige Größe. Juda ist eine Eins, ein Staat, deshalb ein Stück. Unabhängig von der Stämmesystematik jetzt. Israel sind 10, nicht 9 und nicht 11. Denn 10 ist die Zahl der mathematischen Vollkommenheit. Und das wird dann potenziert, 100 noch mehr und 1000 noch mehr, die 10-Zahl, nicht? 10 ist die Zahl der mathematischen Fülle, die 10er-Potenzen. 4 ist die Zahl der geografischen Vollkommenheit, Nord, Süd, Ost, West. So haben die Zahlen eine bestimmte Funktion, nicht nur in der Realbedeutung, sondern auch in der symbolischen Bedeutung. Es gibt zwei funktionierende Staatswesen. Die Trennung wird total vollzogen in zwei funktionierende Staatswesen, in die Einheit Juda und in die Stammesfülle Israel. Und wie gesagt, in der Verteilung im Süden gibt es dann gewisse Unsicherheiten, die ich so einmal stehen lassen will. Und wenn Sie sagen, das mit der Zahlensymbolik ist mir zu mystisch, vergessen Sie es wieder. Zumal man das dann noch etwas genauer untermauern müsste. aber das könnte man, wenn man will. Eine zweite Frage. Sie haben in Ihrem Vortrag die politische Lage, Situation Deutschlands mit der von Juda bzw. Israel verglichen. Deutschland gleiche immer mehr dem Land Israel, das seinen Schutzraum für die eigenen Religionen abgebaut hat und allen anderen Religionen Tür und Tor öffnet. Was meinen Sie in diesem Zusammenhang zu der geplanten Öffnung der Schulen für islamischen Religionsunterricht zum Schuljahr 2006? Was sollen wir als Christen dagegen tun oder sollen wir schweigen? Welche gesellschaftlichen Folgen wird eine derartige Öffnung haben? Ja, das ist eine schwere Frage. Also wir müssen klar sehen, wir sind in einer nachchristlichen Zeitalter angekommen in Mitteleuropa, wobei das vorher auch nicht immer so ganz rosig war. Aber wir sind eindeutig in einer nachchristlichen Ära angelangt. Das zeigt sich an der Bevölkerungsstruktur. Weniger als 2/3 sind noch Mitglied in den beiden großen Kirchen. Und die Tendenz geht nach unten, langsam, aber sicher. Im Osten sind die Zahlen noch einmal ganz anders und das drückt natürlich auch auf den Prozentschlüssel. Zweitens, wir haben gewisse Regierungsinteressen. Auch damit müssen wir leben. Nicht, was jetzt geschehen ist mit der FISA-Geschichte, ist vermutlich die Durchsetzung grüner Politik auf dem illegalen Weg, weil es politisch im Moment noch nicht geht. Das sage nicht ich, das deuten andere so. Aber vermutlich müssen wir es so sehen. Hier haben die Grünen eine bestimmte Philosophie, Multikulti, und jetzt macht man das gegen die Gesetzeslage auf diesem Weg. Wenn das so sein sollte, Punkt, Punkt, Punkt. Das halte ich im Blick auf Legislative und Exekutive für verheerend, wenn das so sein sollte. Völlig unabhängig von der Parteipolitik. Drittens, wir müssen berücksichtigen, was die Mehrheit des Volkes denkt. Und da kriegen wir bei manchen Vorstellungen den Fuß nicht mehr in die Tür. Zum Beispiel in sexualethischen Fragen, da ist am besten, man schweigt. Denn wenn man das thematisiert, dann wird es noch schlechter zurzeit, ist meine Meinung. Bei manchen Punkten ist es gut, man ist ruhig und ist mit dem zufrieden, was man noch hat. Nicht, wenn wir eine Volksabstimmung machen würden über Homosexualität anerkannt, da würden uns die Ohren wackeln. Das darf man nicht einmal in der Kirche machen, hier eine Volksabstimmung. Da ist gut, wenn das die Synode beschließt oder nicht beschließt, weil derzeit lebendige Gemeinde fast 50% hat. Es gibt Themen, da ist besser, Amos sagt an einer Stelle, wer klug ist zu dieser Zeit, der schweige. Man muss immer aufpassen, was man thematisiert und was man nicht thematisiert, was man durch Thematisierung noch schlechter macht. Und die Moral an der Basis ist katastrophal. Nach dem Motto Toleranz in allem, jeder ist für sich verantwortlich. Und das muss man sehen als Rahmenbedingungen. Und was ist in einer solchen Rahmenbedingung möglich? Ich sage jetzt nur, was hier die Sachfrage ist. Ich entscheide sie nicht, weil ich dafür nicht kompetent bin. Sie müssten hier einen kompetenten Menschen des Schulwesens beziehungsweise einen Islamkenner fragen. Nicht? Und nicht mich, das ist nicht mein Spezialgebiet. Wir müssten von unserer Position her abwägen, ob ein geregelter Unterricht den Unterricht aus den Grauzonen des Islam herausholt, denn den gibt es, und zwar in einer Sprache, den fast niemand versteht. Und dieser Privatunterricht innerhalb des Islam, der ist natürlich gefährlicher wie ein öffentlicher Unterricht an den Schulen. Das sind Dinge, die muss man abwägen. Also man darf nicht alles gleich verteufeln, verstehen Sie? Das muss man abwägen mit kompetenten Leuten, die unsere Interessen teilen. Die andere Frage, wir haben es gestern diskutiert, ob im Sog eines öffentlichen Unterrichts Der Druck auf die Kirche entsteht, den Unterricht, den eigenen Religionsunterricht völlig zu versachlichen. Also nicht mehr Bekenntnisschule, sondern Wissen. Man darf unterrichten informativ. Aber das Bekenntnis könnte dann schwierig werden, weil man will ja keine bekennenden Moslems dann im Unterricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch keine bekennenden Christen. Ja, das könnte die Gefahr sein. Aber verstehen Sie, das sind Dinge, die muss man abwägen. Was ist letztlich nach unserem Eindruck das Bessere, das Vernünftigere? Wo kommen wir auch raus aus den Graubereichen der Städte? Wo wird es kontrollierbarer? Nicht? So viel kann ich dazu sagen, mehr nicht. Der Prophet Amos' Prophetie in der Theologie, das ist noch ein Thema, das uns heute jetzt beschäftigt. Ein mehr grundsätzlich theologisches Thema. Ich beginne mit einer Vorbemerkung. Thema Propheten und Prophetien der neueren Theologie ist natürlich jetzt ein bisschen ein Fachthema, nicht? Das wird Sie nicht alle beschäftigen und vielleicht auch nicht alle interessieren. Das muss ich jetzt in Kauf nehmen und Sie auch. Es ist ein Thema der Theologie, der theologischen Auseinandersetzung, ein Thema im Ringen um das Prophetenverständnis mit unterschiedlichen Positionen. Es ist ein Thema der Auseinandersetzung, ein Thema des theologischen Konflikts. Ich möchte versuchen, das ganz sachlich darzustellen. Denn Aufregung und Empörung bringt nichts, bringt vor allem nicht weiter. Und bringt nicht weiter in der Frage, damit umzugehen. Das müssen unsere Theologen am Bengelhaus, die sehr viel Kritisches hören, vor allem im Bereich des Alten Testaments, das müssen die lernen. Das darf man ihnen nicht wegnehmen. Vielleicht kann ich das so ruhig sagen, weil ich mich inzwischen circa 18 Jahre meines Lebens ständig damit auseinandergesetzt habe. Ich schätze mal, dass 80% meiner Literatur zum Alten Testament kritische Literatur ist. Also wenn meine Bibliothek mal in 200 Jahren gefunden wird, dann würden die Leute sagen, von der Bibliothek her, die der Schmied hatte, das war ein ganz kritischer Theologe. Merken Sie, auch Archäologie ist nicht eindeutig. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Weil man gewisse Dinge gefunden hat, sagt man, wir haben im frühen Israel ganz selbstverständlich einen Polytheismus. Wer mal meine Literatur findet, wird sagen, der war ein ganz kritischer Mensch. Das war der Bultmann des AT. Ich versuche das jetzt forschungsgeschichtlich zu machen und ein paar Entwicklungen aufzeigen. Die erste Stufe forschungsgeschichtlich, die vorkritische Zeit bis zur Reformation. Die Zeit bis zur Reformation war im Judentum und in der Kirche davon geprägt, dass man die Angaben der Bibel so nahm, wie sie dastanden. Und das gilt jetzt für unsere Thematik für drei Dinge. Für die geschichtlichen Angaben. Natürlich gab es ein Großreich David, was denn sonst? Ich habe schon thematisiert diese Problematik. Für die geschichtlichen Angaben, für die Verfasserangaben. Natürlich war das Buch Amos von Amos, alle 9 Kapitel, keine Frage. Und für das Verständnis der Offenbarung. So, und jetzt habe ich schon alle Problemfelder eröffnet. Mehr sind es gar nicht. Oder nicht wesentlich mehr. Das sind die gewichtigsten. Die Frage der Historizität in einer doppelten Weise im Blick auf die Geschichte Israels, Gab es die Väter und wann gab es sie? War Israel in Ägypten und wer war in Ägypten? Hatte David ein Großreich? Historische Fragen, Geschichte Israels und Verfasserfragen. Und die Frage nach der Offenbarung. In dieser Zeit bis zur Reformation gab es nur einzelne kritische Stimmen gegen diese Position, die wohl stärker im Judentum waren wie im Christentum. Es wird immer wieder behauptet, man hatte damals kein historisches Bewusstsein oder Interesse. Ich bin ganz vorsichtig mit solchen Behauptungen. Da wird immer der Mensch in einer Entwicklung gezeichnet, dass es da plötzlich ein historisches Interesse gibt beim aufgeklärten Menschen. Das möchte ich in Frage stellen. Das, was ich in der Bibel lese, zeigt mir, dass die Leute damals ein sehr historisches Interesse hatten. Auch zum Beispiel die Schreiber des Neuen Testaments und auch das Alte Testament. Man ging in dieser Zeit aus von der Inspiration der ganzen Heiligen Schrift. Sie war ganz Gottes Wort. Allerdings, und das möchte ich jetzt anfügen, meine ich, dass das Inspirationsverständnis zu eng war und damit auch gefährlich wurde in der Konfrontation dann mit der aufbrechenden Aufklärung. Die menschliche Seite, die beteiligte Person, der Traditionsstrom wurde zu wenig bedacht. Ich sage das nicht, ich sage schon als Kritiker, verstehen Sie es recht, ich sage es deshalb, dass ich, wenn ich es so sehe, nicht den gleichen Fehler auch mache. Dies gilt für die nachreformatorische Zeit, vor allem für die lutherische Orthodoxie, in der ein mechanisches Inspirationsverständnis beibehalten wurde und damit ging die Orthodoxie unter. Das hat nicht dem Bollwerk der Aufklärung standgehalten. Man wollte krampfhaft die Schrift als heilige Schrift über den Weg der mechanischen Verbalinspiration verteidigen. Ich sage jetzt einen ganz heiklen Satz. Ich bitte, geben Sie den nicht weiter an die Presse. Auch nicht an die kirchliche Presse. Das ist mir sehr ernst, weil das sehr heikle Fragen sind. Angesichts der neu entfachten Hermeneutikdebatte im evangelikalen Raum zwischen FTA Gießen und Liebenzell möchte ich Folgendes sagen. Es gibt auch eine überzogene Bibeltreue, die rechts vom Pferd runterfällt, indem man Fragen beantwortet, die man nicht beantworten kann. Ich bin sehr für Bibeltreue, wie wir alle. Aber auch da muss sortiert werden, wie man das definiert und inhaltlich erklärt. Und da muss man aufpassen vor links und vor rechts. Der Reiter ist immer gefährdet, dass er links oder rechts runterfällt, denn es gibt Links- und Rechtskurven. Ich komme am Schluss noch einmal darauf zurück, wie ich das sehe. Das war die vorkritische Zeit bis zur Reformation. Und jetzt der nächste Schritt, die Entwicklung der historischen Kritik. Die Entwicklung der historischen Kritik im Zeitalter der Aufklärung, da geht es jetzt um die Grundlagen. Es war zunächst ein relativ langer Entwicklungsprozess. Die Kritik entwickelt sich nach und nach aus ganz schmalen Rinnsalen. Einzelne Personen, das hat erstaunlich lange gedauert, rund 200 Jahre, bis etwa 1800. Im 19. Jahrhundert kommt der große Durchbruch. Wie ein Fluss, der sich aus vielen Rinnsalen speist, und dann mit der Zeit zum reißenden und bestimmenden Strom wird. Und heute ist in der wissenschaftlichen Theologie, in den exegetischen Fächern, die historische Kritik das dominierende Modell. Also aus schmalen Rinnsalen zum großen Rhein, der dominiert. Die Führenden oder die Anfänger der historischen Kritik kamen aus Judentum, katholischer, evangelischer Kirche, Deutschland, Frankreich, England, Holland, verschiedenen Ländern, und die ersten namhaften Kritiker wurden in der Regel exkommuniziert. Die wurden verfolgt, wurden aus Judentum und Kirche ausgeschlossen. Das muss man auch sehen. Die Dominanz der Meinung, traditionellen Meinung in der Kirche war noch sehr groß. Die ersten Programme, die ersten Versuche oder die ersten Ausführungen dann waren auch für heutige Ohren noch relativ konservativ. Ich erinnere an Johann Gottfried Eichhorn, ein schwäbischer Pfarrersohn, dann Theologieprofessor aus dem Hoherloischen. Ich durfte einen Vortrag halten anlässlich seines 300. Geburtstages in seiner Heimatgemeinde. Da war das Gemeindehaus voll, es war sogar der Sängerverein da, Sängerkranz. Das war ein Dorfereignis, der Sohn Eichhorn. Ich weiß nicht, ob die Menschen verstanden haben, was ich dann erzählte über ihn. Kann man es fast nicht vorstellen. Johann Gottfried Eichhorn vertritt im Blick auf den Pentateuch, 5 Bücher Mose, die Verfasserschaft von Mose. Beziehungsweise nicht, dass alles Mose geschrieben hat, aber dass ihn Mose aus Quellen zusammengestellt hat. Wir haben noch die Mosezeit angenommen. Mose spielt noch eine wichtige Rolle bei Eichhorn. Aber wir haben jetzt schon das Quellenmodell. Also zunächst noch relativ konservativ. Für heutige historische Kritik ist das jenseits von Gut und Böse. Nach Eichhorn im 19. Jahrhundert kam die Wende im Pentateuch mit der Spätdatierung von den einzelnen Quellen, verbunden mit den Namen Wilhelm Martin Leberecht de Wette und Julius Wellhausen. Ab dieser Zeit war nichts mehr von Mose. Gar nichts mehr. Was war bzw. wurde das entscheidende Kriterium? Im Denken der Moderne, der Aufklärung, im Denken der Theologie weithin, nicht alle, und der Philosophie weithin, wurde mit einem direkten Eingreifen Gottes durch Wort und Tat nicht mehr gerechnet. Gott wurde nicht abgelehnt. Wir haben in Deutschland weithin keine atheistische Aufklärung im Unterschied zu Frankreich. Das muss man wissen. Aber im Gottesverständnis wurde das direkte Eingreifen nicht mehr gedacht. Das ist das Ende des sogenannten Supranaturalismus. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Ich betone deshalb, dass die deutsche Aufklärung weithin nicht atheistisch war, weil ich kürzlich eine Ausführung hörte, wo historisch-kritische Theologen pauschal dem Urteil des Atheismus unterworfen wurden. Das ist unhaltbar. Das darf man nicht tun. Dass Gott also redet, dass er direkt redet zu den Propheten, wurde nicht mehr gedacht. Das Gleiche gilt für das Handeln, nicht? Das wissen Sie aus der Wunderdebatte. Der Maßstab wurde die Analogie. Wir können historisch nur etwas anerkennen, wenn es dazu eine Analogie gibt. Wenn es zur Auferstehung keine Analogie gibt, dann war sie auch nicht. Es gibt nur analoge Geschehen. Ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt. Man kam also von der einen Seite der Inspiration, Ganz auf die andere Seite, die Bibel ist menschliches Wort. Beziehungsweise es wird nur diese menschliche Seite ist zugänglich und nur so ist es erklärbar. Von der einen Seite völlig auf die andere. Ein Wahnsinnspendelschlag. Und so wurde dann im Grunde die Bibel erforscht als Menschenwort, als historisches Wort. De facto war die Methode atheistisch, die Menschen nicht, aber die Methode. Als ob Gott nicht geredet hätte. Wenn dann aber mit direkten Offenbarungen nicht gerechnet wird, dann wird zuallererst die prophetische Zukunftsvorhersage problematisch. Interessanterweise, ich habe gestern gesagt, Prophetie ist nicht nur Zukunftsansage. Das war aber immer das dominierende Verständnis im Prophetenverständnis. Deshalb war in der Gemeinde, waren immer die messianischen Verheißungen wichtiger wie die Sozialkritik des Amos. Die ist immer wieder untergegangen. Zwei Beispiele. Wenn Zukunftsverheißung, eintreffende Zukunftsverheißung nicht mehr möglich ist. Sehr früh wurde bei Jesaja die Vermutung geäußert, dass nicht das ganze Jesaja-Buch auf den Jesaja des 8. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Und man nahm einen Deutro- und später einen Trito-Jesaja an aus späterer Zeit. Ich gehe nur auf einen Punkt ein. Was ist ein Argument dafür? Weil der persische König Kyros in Jesaja 43 genannt ist. Und man sagt dann, eine so konkrete Vorhersage ist nicht möglich. Man erklärt dann das Buch just aus der Zeit, in der der Kyros gelebt hat. Das Gleiche ist relativ schnell dem Buch Daniel widerfahren, das dann etwa in das Jahr 150 vor Christus in der Entstehung datiert wurde und nicht mehr ins 6. Jahrhundert ins babylonische Exil. Sie merken, was die Verknüpfungen sind, wie man vom einen zum anderen kommt, und ich mache das ja hier und heute nur exemplarisch. Es kam durch die grundsätzliche Infragestellung der Inspiration zu einem neuen Verständnis der Entstehung der prophetischen Bücher. Sie wurde nicht mehr auf einen Propheten zurückgeführt, sondern man rechnet mit einem mehr oder weniger langen Entstehungsprozess. Der Kern sind die Worte Jesaja, sind die Worte Amos, Jeremia, aber dann gibt es eine Weiterarbeit unterschiedlichster Menschen und unterschiedlichster Zeiten, bis dann irgendwann ein Schlusspunkt war und das Buch kanonisiert wurde. Die Ausblendung des direkten Supranaturalismus, des direkten Einflusses Gottes, führte letztendlich zu diesem langgestreckten Entstehungsmodell. Sehen Sie, vergleichbare Positionen gibt es dann für alle Bücher des AT, zum Beispiel der Dekalog, 10 Gebote, ich sage ja lieber Dekalog, das ist biblisch korrekter. Es gibt ein kleines Büchlein, die 10 Gebote. Im jüdisch-christlichen Dialog wird von einem Professor der Theologie, allerdings nicht Alttestamenter, sondern Systematiker, und einem Juden immer Fragen gestellt, hin und her Dialog. Die erste Frage: Der Dekalog, wann sind diese 10 Worte entstanden? Der Jude braucht 3 Zeilen, um das zu beantworten. Er sagt, im Jahr 1312 vor Christus. Als sie Gott dem jüdischen Volk nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai gab. Der Theologe braucht eine gute Seite und benennt darin die ganzen historisch-kritischen Entstehungsmodelle. Also bei den einen im 6. Jahrhundert im Exil, bei den anderen im 11. Jahrhundert schon, bei den dritten im 8. Jahrhundert und so geht es weiter. Letztendlich sagt er, nichts Gewisses weiß man nicht. dass Sie sich nicht täuschen, das sagen nicht alle Juden wie hier dieser Rabbiner Stern. Ich wollte nur kurz den Unterschied zeigen, was es da für Möglichkeiten gibt und was da passiert ist. Dritter Punkt, also das waren jetzt die Grundlagen. Dritter Punkt, die klassische Phase der historischen Kritik, etwa 1900 bis 1970. Aufgrund der verschobenen theologischen Rahmenbedingungen, wesentlich im Blick auf die Frage der Offenbarung, kam es jetzt auch zu gewissen Ergebnissen in der Prophetenauslegung. Die Propheten wurden in der Folge streng historisch ausgelegt. Man hat gefragt, in welcher Zeit ist dieses Wort historisch möglich und erklärbar? Sprich, eine theologische, eine von Gott gewirkte Ausnahmesituation wurde nicht mehr gedacht. Die Prophetenworte wurden eingeordnet in einen menschlichen Entstehungs- und Wachstumsprozess und so den einzelnen Epochen zugeordnet. Im Grunde haben wir hier ein religionsgeschichtliches Modell. Religionsgeschichtlich bedeutet, es wird die natürliche Entwicklung einer Religion betrachtet, ohne die Möglichkeit, dass hier Gesetzmäßigkeiten durchbrochen werden durch göttliche Offenbarung. Übrigens, hier winkt ein evolutionistisches Modell in der Geschichtsdeutung. Es gibt ja nicht nur die Evolution bei der Schöpfung, die gibt es auch im Geschichtsverständnis, nicht? Die Entwicklung des Menschen, die Entwicklung der Geschichte. Und da hat man einfach eine Gradlinigkeit in der Entwicklung. So gab es zum Beispiel Ausleger, die sagten, es ist nicht denkbar, dass von einem Propheten Gerichts- und Heilsworte kommen. Die vorexilischen Propheten waren Gerichtspropheten. So wird zum Beispiel Amos Jesaja 9 abgesprochen, Jesaja 9 Ende, und es gibt Ausleger, die dem Jesaja alle Heilsworte absprechen. Dem historischen Jesaja im 8. Jahrhundert. Das hat dann unterschiedliche Auswirkungen. In der Erklärung der Prophetenbücher fragt man schwerpunktmäßig nach dieser Entstehung. Und in der klassischen Phase der historischen Kritik, ich habe gerade die Daten genannt, fragte man besonders nach den Originalen. Was hat Amos wirklich gesagt? Das wollen wir wissen. Die historische Kritik fragt nach dem historisch Alten. Und das andere wird weniger wichtig. Die historische Kritik hatte ein und hat ein historisches Interesse, aber ohne ein Vertrauen in die historischen Angaben der Bibel. Und deshalb nennt sich das Unterfangen historisch kritisch. Die historischen Angaben der Bibel werden kritisiert und es wird eine historisch kritische Geschichte rekonstruiert. Die historische Kritik liefert eine kritisch rekonstruierte Geschichte Israels und eine kritisch rekonstruierte Sicht der Einleitungsfragen. Wie sind die Bücher entstanden? Geschichte Israels und die Einleitungsfragen, das sind die klassischen Disziplinen der historischen Kritik. Und je nach Buch und Auslegung kommt darüber dann die Theologie relativ kurz. Das ist nicht immer der Fall, aber teilweise. Bei den einzelnen Vertretern der klassisch-historisch-kritischen Schule gab es doch auch gewichtige Unterschiede. Im Blick auf das Buch Jesaja sagt etwa Otto Kaiser in seinem Kommentar, einige Verse aus wenigen Kapiteln gehen auf Jesaja zurück. Alles andere in 66 Kapiteln ist sekundär, sprich später, verschiedenen Stufen. Wildberger, in der Kommentarreihe BK, biblischer Kommentar, geht davon aus, dass der größte Teil in Jesaja 1 bis 12 jesajanisch ist. Otto Kaiser, ein paar Verse. Wildberger, fast alle Kapitel, mit wenigen Ausnahmen. Das Gleiche gibt es auch bei Amos. Hans-Walter Wolf sieht die originalen Amos-Worte vor allem in den Kapitel 3 bis 6. Joachim Jeremias, nicht Joachim Jörg Jeremias, der Alttestamentler, in den Rahmenkapiteln. Hans-Walter Wolf hat 5 Entwicklungsphasen des Amos-Buches rekonstruiert, die also von den originalen Amos-Worten reichen bis in die nachexilische Zeit. Da datiert er dann das Heilswort Amos 9. Die Voraussetzung ist immer ein gewisses Geschichtsbild. Man braucht ein gewisses Geschichtsbild, dass man die Texte entsprechend einordnen kann. Das ist entscheidend. Viertens. Der Anwendung derselben Methode zu immer widersprüchlicheren Ergebnissen kam. Ich habe schon angeführt bei Jesaja, das Gleiche gilt für Amos, erst recht für den Pentateuch. Weil es unter Anwendung derselben Methode zu immer widersprüchlichen Ergebnissen kam und es stellt sich die Frage, ob dann die Methode tauglich ist. Diese Frage wird auch heute gestellt. Ganz deutlich. Aus immer mehr Lagern, nicht nur konservativer Art, wird und wurde ein Ende der historisch-kritischen Methode gefordert. Allerdings dann mit unterschiedlichen Dingen im Kopf, was dann kommen sollte. Nicht ganz unbekannt sein dürfte das Buch von Gerhard Mayer schon in den 70er Jahren, der das Ende der historisch-kritischen Methode gefordert hat. Es war damals verpönt. Ich lese Ihnen ein anderes Wort vor, das relativ neu ist. Das ist jetzt von einem Alttestamentler. Die historisch-kritische Schule hat ihr Fundament verloren. Sie ist tot. Und wir sollten sie in Anstand und mit Respekt begraben. Anstatt uns über etwas zu streiten, was ohnehin ein äußerst klägliches Ende nahm. Das ist ein Satz von Thomas Lee Thompson, einem dänischen Alttestamentler aus Kopenhagen, im Jahrbuch für biblische Theologie 1995. Die historisch-kritische Schule ist tot. Allerdings vertritt er jetzt und fordert ein ahistorisch-radikal-kritisches Modell. Also der sitzt jetzt auf der anderen Seite wie Gerhard Mayer, fordert aber dasselbe. Und diese Stimmen ließen sich jetzt noch vermehren. Das ist eine interessante Frage. Was bedeutet das aktuell für die aktuelle Forschung? Die Frage nach dem ursprünglichen Prophetenwort eines Amos oder Jesaja tritt in den Hintergrund. Der eben benannte Kommentar zu Amos von Jörg Jeremias, in seiner Auslegung, eine kleine handliche Auslegung, die ich gerne zur Hand nehme, seinen Grundsatz teile ich nicht. Er sagt, wenn ich es finde, der vorliegende Kommentar ist von der Überzeugung geprägt, dass das Amos-Buch in allen seinen Teilen den Untergang des Nordreiches schon voraussetzt und in weiten Partien auch den Untergang des Südreiches Judas. Also deutlich nach Amos. Die historische Frage stellt sich aus Gründen der Unsicherheit nicht mehr mit dieser Wucht, wie das die historisch-kritische klassische Phase getan hat, bis 1970 etwa. In den Mittelpunkt, in den Blickpunkt tritt viel stärker der Endtext des vorliegenden Buches. Die Bücher, die biblischen Schriften werden wieder als Ganzes wahrgenommen, was lange Zeit nicht der Fall war in der Phase der Quellen- und Schichtenteilung. Aber die historische Deutung wird grundsätzlich einer späteren Phase zugeschrieben. Also die Erklärung des Amos nicht vor dem Exil, sondern nach dem Exil. Das ganze Buch nicht vor dem Exil erklärt, sondern nach dem Exil. Ich mache es gerade umgekehrt. Bei manchen Forschern sind die Fragen die historischen Fragen, vor allem nach der Entstehung der Bücher, sogar ganz aufgegeben. Man kann nicht sicher sagen, die historische Kritik hat nur Widersprüche erzeugt. Diese Frage interessiert manche nicht mehr. Man arbeitet nur noch am Text und fragt nicht mehr nach der Entstehung. Ganz auf der Textebene. Die Verfasserfrage, die Personenebene des Autors spielt keine Rolle mehr. Bei vielen. Vor allem auch im angelsächsischen Bereich. Man spricht hier von der literaturwissenschaftlichen Methode. Historisch-kritisch fragt nach dem Historischen, nach der Geschichte Israels, nach dem Verfasser, nach den Verfassern, nach der Entstehung. Literaturwissenschaft in Reinformat fragt nur nach dem Text. Historischen Fragen sind gleichgültig. Im deutschsprachigen Bereich, wenn ich es recht sehe, dominiert eine Mischform. Man betrachtet die Texte als Einheit, das nennt man die synchrone Lesart, synchron, und man fragt danach doch, wie in der klassisch-historisch-kritischen Phase, nach der Entstehung, nach den Autoren. Das ist die diachrone Ebene. Wir haben also in Deutschland ein Kombinationsmodell. Es gibt in Deutschland derzeit ganz wenige, die rein literaturwissenschaftlich arbeiten. Wir haben eine Kombination von Literaturwissenschaft und historisch-kritischem. Wobei sich allerdings die Ergebnisse der historischen Kritik deutlich verändert haben gegenüber der klassischen Phase. Wir stoßen weiter auf eine methodische Offenheit. Die historisch-kritische Methode hat ihre Monopolstellung verloren. Die literaturwissenschaftliche Methode ist möglich. Es gibt seit kurzem erschienen ein erstes Lehrbuch, das tatsächlich heißt die literaturwissenschaftliche Methode. Ich habe es der Schwester Barbara mitgebracht zum Hineingucken, wo sie da die Literarkritik findet. Auch im Methodenkanon, wenn Sie sich da auskennen, umgestellt, nicht mehr wie die klassisch-historisch-kritische Methode. Ein Buch, mit dem unter anderem gearbeitet wird. Es gibt aus dem konservativen Raum ebenfalls neu ein Methodenbuch, 2002 erschienen. Ein Gemeinschaftswerk von Walter Hilbrands von der FTA in Gießen, von Manfred Dreiza, Krelingen und Hartmut Schmid, Tübingen, das nun die historisch-kritische Methode ablehnt, alle einzelnen Schritte kritisch diskutiert und eine Alternative anbieten möchte. Auch im Unterschied zur literaturwissenschaftlichen Methode, wir könnten aber dieses Buch nicht mehr ausführlich diskutieren, weil es erst ganz am Ende, kurz bevor wir fertig waren, kam. Also Sie haben heute mehrere Möglichkeiten, das liegt inzwischen auch literarisch auf dem Markt. Wir hatten in der Theologie bis 2000 im Grunde nur historisch-kritische Methodenbücher. Inzwischen haben wir drei Modelle. Und diese drei Modelle entsprechen in etwa dem gegenwärtigen Angebot. Konservativ, ich würde sagen mit Gerhard Mayer, historisch-biblisch, klassisch-historisch-kritisch, gibt es immer noch, auch neuere, und literaturwissenschaftlich. Das ist also der Markt der Möglichkeiten in der Gegenwart. Für die Propheten, für die Erklärung der Propheten, dominiert wie auch sonst für die übrigen Bücher derzeit ein stärker redaktionsgeschichtliches Modell. Das heißt, man nimmt einen Ursprung an, der dann immer mehr gewachsen ist, in verschiedenen Redaktionen. Nicht das Zusammenfügen von Quellen, sondern einfach so ein Wachstummodell. Wurde immer wieder das bearbeitet von gewissen theologischen Schulen. So, bevor meine abschließende Stellungnahme kommt, bekommen Sie ein Päuschen. Sie dürfen aber jetzt nicht davonlaufen, denn sonst haben Sie nur die Darstellung der historischen Kritik und der aktuellen literaturwissenschaftlichen Phase gehört. Sie müssen schon auch noch meine Meinung dazu anhören. Also draußen wird jetzt zugeschlossen. Es gab heute ein Übermaß an Pause. 6 Minuten haben wir gemacht. Ich habe am Anfang die Punkte genannt, um die es geht, hier auch im Verständnis, wo wir tatsächlich im theologischen Ringen verschiedene Verständnisse haben, das ist so gegeben. Die 2 Knackpunkte sind die Frage der Geschichte und der Offenbarung. Darum zirkuliert diese theologische Fragestellung. Das sind auch die Themen, die uns letztlich aufgegeben sind, an denen zu arbeiten, so gut das irgend geht. Nun, meine Sicht der Dinge möchte ich Ihnen in ein paar Punkten dartun. Erstens, ich erkläre die prophetischen Schriften und nicht nur diese aus der in ihnen klar angegebenen Zeit und von den in ihnen benannten Personen her. Wir haben in diesem Buch bewusst, das ist dieses Methodenbuch, das wir verfasst haben, bewusst einen relativ langen Abschnitt, Kapitel 4, historische Fragen. Wir haben es sehr demütig als Fragen bezeichnet, weil das ist eigentlich die größte Problematik der alttestamentlichen Forschung, wie gesagt, zusammen mit dem Offenbarungsverständnis. Zweitens, ich bleibe bei diesen angegebenen Zeiten und Personen, weil dies die einzigen klaren Angaben sind. Alle anderen Erklärungen einer Entwicklung sind letztlich subjektiv. Vom Geschichts-, Religions- und Entwicklungsbild des Forschers abhängig. Ein Alttestamentler, der überhaupt nicht im Verdacht steht, dem Pietismus nahezustehen, ganz gewiss nicht, kritisiert die historisch-kritischen Entwürfe und sagt, der Ausleger rekonstruiert sich zuerst den Text, den er nachher auslegt. Wie gesagt, es ist kein Pietist, der das sagt. Ich persönlich vermute auch, dass bei genauer Betrachtung der Forschungsgeschichte und ihrer Entwicklung früher oder später 2 Modelle übrig bleiben. Entweder das historisch-biblische Modell, das die biblischen Angaben zum Ausgangspunkt nimmt, oder das auch nicht historisch-kritische Modell des vorher zitierten Thomson, muss nicht ganz so radikal sein, wie er es vertritt, das einfach sagt, was wir sicher haben, ist der vorliegende Text, zu dem Zeitpunkt, zu dem er kanonisiert ist, soweit wie wir historisch zurückkommen, im 4. oder 3. Jahrhundert. Das sind die zwei Extrempositionen und von der Forschungsgeschichte her glaube ich, dass nur diese beiden eine Chance haben. Und zwar einfach, weil dazwischen, solange wir keine eindeutigeren Indizien haben, zu viel subjektive Willkür ist. Es kommt dann wirklich auf die Forscherbrille an, was er sieht und wie er zuordnet. Wenn wir bei den biblischen Angaben bleiben, dann heißt es für mich auch, ich verzichte auf hypothetische Verfassernamen. Deutro, Jesaja, Tritus, Jesaja, Deutro, Sacharja, Tritus, Sacharja, Javist, Priesterschrift, Elohist, Jerusalemer Geschichtswerk, deuteronomistisches Geschichtswerk und was es alles gibt. Es sind hypothetische Verfassernamen, die es in dieser Form ganz gewiss nie gegeben hat. In dieser Form, weil es Rekonstruktionen sind. Drittens, für die Entstehung der prophetischen Einzelschriften gehe ich von vier Säulen aus. Jetzt kommen wir wieder zum Inspirationsmodell. Ich gehe nicht aus vom Inspirationsmodell einer mechanischen Verbalinspiration, wo das ganze Buch wortwörtlich ins Ohr geflüstert wurde. Augen zu, Griffel raus, aufschreiben. Das, glaube ich, ist nicht zutreffend. Die Grundlage ist das direkte Reden Gottes in Audition und Vision, im Hören und im Sehen. Die Propheten haben Gott vernommen. Er hat geredet. Es gibt diese senkrechte Linie. Die Propheten kann man nicht nur waagrecht erklären, aus einer Geschichtsentwicklung heraus, aus gewissen Frömmigkeitsbewegungen, sondern grundlegend für das Prophetenverständnis ist, Gott hat geredet zu den Propheten senkrecht von oben. Es gibt die direkte Wortoffenbarung. Die beginnt natürlich nicht nur bei den klassischen Propheten. Der größte Prophet in diesem Sinn war Mose. Und Gott hat geredet zu den Vätern, also zu den Abraham, Isaac und Jakob. Bei den Vätern ist ja dann das ganze Alte Testament gemeint in Hebräer 1. Das ist die erste Säule und die muss stehen bleiben. Die zweite Säule habe ich häufig genug schon erwähnt, die Prägung durch die Tradition. Das hineingebunden sein in ein Kontinuum der Verkündigung. Sehen Sie, das haben wir immer, ja, zurzeit nicht mehr so, aber früher häufiger thematisiert. Wenn wir Gemeindebesuche machen und alle Lehrer des Bengelhauses schwärmen aus und predigen. Die Predigten werden von der Basisaussage ganz ähnlich sein. Das ist das Kontinuum aufgrund des Wortes Gottes. Nicht, wenn sechs Leute Matthäus 11, 28 bis 30 ernst nehmen, dann ist das Ergebnis in etwa gleich. Und doch sagt es jeder ein bisschen anders. Nicht, also ich habe das Beispiel von der lila Pause, das hat hoffentlich sonst niemand. Und so haben bei Jesaja, haben wir die Kontinuität bei Jesaja, Amos, Micha, der Sozial- und der Kultkritik. Und Sie haben es gemerkt im Vergleich von Amos und Jesaja. Der Stil ist ein anderer. Und jetzt möchte ich noch einmal sagen, Jesaja ist der Aristokrat, der Jerusalemer. Das ist ein Sturgerter. Und der Amos ist ein Landwirt. Der kommt von, wo gibt es denn heute noch Landwirtschaft? Eidlingen vor 50 Jahren. Drittens, die Freiheit, die Gott gewährt zur Formulierung. Ich glaube, dass das die Offenbarung eine Mischform war von fester Vorgabe, die der Prophet wörtlich weitergab, und Gott öffnet einen Freiraum der Formulierung, wo die Sache klar ist, aber der Mensch einfließt mit seiner Person, mit seinen Beispielen, mit seiner Biografie, mit seiner Ausdrucksweise. Und jetzt können wir wieder vergleichen, Jesaja und Amos und Jeremia und Hesekiel. Hesekiel, ein Priester, eine andere Begrifflichkeit. Wir können vergleichen Lukas und Johannes und Matthäus und Paulus und Johannes und Petrus. Alles göttliche Wahrheit, aber der Bote mit integriert. Dies sind die Worte Jeremias, zu dem geschah das Wort des Herrn. Worte des Amos, die er geschaut hat. Und die vierte Schiene, die Mitwirkung von Schreibern und Propheten, Jüngern. Das haben wir bei Jeremia ganz deutlich, Baruch. Und wir müssen davon ausgehen, Schreiben war damals eine Kunst, es gab den Stand des Schreibers. Es kann gut sein, dass die Propheten selber gar nichts geschrieben haben. Wie Paulus auch viele Briefe nicht geschrieben hat, vielleicht gar keine. Und da ist wieder die Frage, welche Freiräume hatten jetzt wieder die Schreiber, nicht? Bis hin zur Zusammenstellung. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. In dem Allem ist dann dieses Prophetenbuch, das so entstanden ist, durch direktes Reden, durch Prägung der Tradition, durch die Freiheit der Formulierung durch die Propheten, durch die Mitwirkung von Schreibern und Prophetenjüngern, ist das ganze Prophetenbuch Wort Gottes. Und damit ist es doch ganz inspiriert. Und damit, und das ist jetzt eine wichtige Entscheidung, ist es auch verbal inspiriert, indem jedes Wort Gottes Wort ist. Manche sprechen dann lieber von der Ganzinspiration, dass es kein falsches Inspirationsverständnis gibt. Aber im Zusammenklingen von allem ist dieses Wort inspiriert, Gottes Wort, ganz und gar, ohne Abstriche. Und das ist das Wunder des Reden Gottes. Sehen Sie, für den Koran wird etwas anderes vertreten. Und Gott hat seine Leute mit eingebaut. Seine Leute mit eingebaut. Die gegenwärtige Forschung mit einem neuen Zweig der literaturwissenschaftlichen Betrachtungsweise, in der die Texte wieder als Einheit gelesen werden, wie das lange Jahrzehnte nicht mehr der Fall war, stellt viele Hilfen zum Textverständnis zur Verfügung. Da können wir neuere Ergebnisse der Theologie mit Freuden aufnehmen. Ich habe versucht, diesen Auslegungstypus in Ansätzen vorzustellen. Diese Strukturanalysen, diese Modelle, Frage, was ist die Mitte, wie ist das gegliedert? Und das hat immer eine Bedeutung für die Botschaft. Texte sind etwas Ganzes. Und das Herauspicken einzelner Worte ist recht zu memorieren und für die Sparration für jeden Tag, wenn es nicht mehr reicht. Aber für die theologische Betrachtung, für die Auslegung, brauchen wir Texte als Ganzes. Auch nicht nur ganze Kapitel, sondern ganze Bücher. Da steckt eine Botschaft drin. Ich habe es gezeigt an der Bergpredigt mit der Mittelpunktstellung von des Vaterunsers, gerahmt durch die Alltagsfragen. Und jetzt haben wir natürlich vergessen, was die Pforte ist. Die Pforte ist die Seligpreisung. Das gehört auch noch dazu. Dann wird es nochmal interessanter. Die Pforte und die Entlasstür. Und dann der Alltag und dann das Vaterunser. Studieren Sie es mal selber, auf was Sie da kommen. Allerdings hat die literaturwissenschaftliche Methode eine große Schwäche. Das fehlende Interesse an der Geschichte. Das lässt sich biblisch nicht durchhalten. Das ist mit der Theologie der Bibel nicht machbar. Gott ist der Gott, der in der Geschichte handelt, und deshalb muss die Geschichte, die muss auf der Tagesordnung bleiben. Die biblische Geschichte als Heilsgeschichte. Das heißt, wenn ich es persönlich sagen darf, mit der historisch-kritischen Methode verbindet mich das Interesse an der Geschichte. Sie hatte das Interesse an der Geschichte, nur dann kritisch rekonstruiert. Mit der literaturwissenschaftlichen Methode verbindet mich das Interesse an der Einheit der Texte. Und das zu verbinden, ein historischer Ansatz, unter Betrachtung der Texte in der vorliegenden Form. Das ist das, was ich uns als Aufgabe stelle. Das versuchen wir im Bengelhaus zu treiben. Das ist die Linie des Pietismus. Heilsgeschichte und Einheit der Texte. Schon schlichtes Modell. Jetzt habe ich eine ganze Stunde gebraucht, um da nachzukommen. Nicht? Aber diese Zielsetzung ist relativ einfach. Das heißt, ich exegesiere keine hypothetisch erschlossenen Textschichten, sondern den vorliegenden kanonischen Text, und ich lege für die theologische und historische Interpretation die Zeit zugrunde, die die Texte selber nennen. Das heißt, das ganze Buch Amos wird erklärt aus der Zeit des Propheten Amos 760 vor Christus. Die Väter werden erklärt aus der Zeit um 2000 bis etwa 1700 und nicht als irgendwie späteres Wort im Rückblick auf diese Zeit. Die Bücher Exodus bis Deuteronomium werden erklärt aus der Mosezeit und in Verbindung mit Mose, dem Mann Gottes. Letzter Punkt, das Rechnen mit direkter Inspiration und Offenbarung. Das müsste man jetzt auch an den Texten noch aufzeigen können. Ich möchte Ihnen zuerst aber noch ein literarisches Schmankerl vorlesen, des vorher zitierten Eichhorn. Das ist nämlich interessant, wie das umgedeutet wird, zum Beispiel die Berufung Jeremias. Diesem einfachen Stoff prophetische Würde zu geben, bedient sich Jeremia der Dichtung einer Unterredung und gab es eine natürlichere. Kein Gedanke wird bei Menschen ohne Gott gedacht. Kommt der Gedanke von Gott, ist er dann etwas anderes als Rede Gottes zu den Menschen? Und der zweite Gedanke, der auf den ersten folgt, Antwort des Menschen auf die Anrede Gottes. Das ist jetzt eine andere Deutung von Offenbarung, nicht? Der Jeremia hat innerlich was gedacht, und da jedes Denken des Menschen von Gott kommt, ist das Gottes Wort. Also keine direkte Offenbarung. Das ist eine romantische Erklärung von Offenbarung. Das geht zurück auf die Romantik. Dieses Verständnis. Ich gehe aus von direkter Offenbarung, Gott hat geredet. Frage, wie kann man das verifizieren? Ich weiß nicht, ob das hier in Eidlingen in der Bibliothek ist, dieses Buch. Ja, theologische Wahrheit und die Postmoderne, da gibt es einen kleinen Aufsatz. Der Anspruch des Wortes Gottes zum Wesen des Prophetischen im Alten Testament. Verfasser unbekannt. Also da hat der Verfasser das versucht, ein Stück weit von den Texten her herzuleiten. Wie können wir auch exegetisch wahrscheinlich machen, dass wir mit direkter Offenbarung zu rechnen haben? Dazu noch ein paar Stichpunkte. Die Bedeutung des hebräischen Wortes Davar bei den Propheten zeigt sich bei näherem Betrachten als Terminus technicus für die Offenbarung. Es geht nicht um einen einfachen Wortbegriff, wie er sonst auch gebraucht wird, sondern hier steht Wort für Offenbarung. Das ist eine Säule der Beweisführung. Das zeigt sich zum Beispiel in Jeremia 18, 18, eine Stelle, die man sich leicht merken kann, Jeremia 18, 18, dass verschiedenen Berufsgruppen eine unterschiedliche Form des Wortes zugebilligt wird, zugeteilt wird. Dem Priester die Tora. Die Tora ist das vorliegende schriftliche Wort. Die Priester waren die Gelehrten des alten Bundes. Die konnten lesen und vermutlich auch schreiben. Teilweise schreiben. Lesen ist ja wichtiger. Das konnte nicht jeder. Die Priester waren unterwiesen im Gesetz. Das war eine ihrer Aufgaben. Die Priester hatten die Tora zu lehren. Das können wir sehr deutlich Hosea 4 entnehmen. Die Priester hatten die Tora zu lehren, weil sie studiert hatten. Also die hatten das schriftliche Wort. Dem Propheten wird das Wort zugewiesen, da war. Und dieses Wort ist das offenbarte Wort, das direkt offenbarte Wort. Und dem Weisen wird der Rat zugewiesen. Weder in der Schrift noch direkt offenbart, sondern aufgrund der Schrift die Weisheit, der Rat, durch Lebenserfahrung, geistliche Lebenserfahrung. Sehen Sie, Sie haben weder im Alten Testament noch im Neuen Testament für jede Situation eine Tora, eine schriftliche. Es gibt Situationen, da muss man so raten. Nicht, wenn ein junger Mensch kommt, jetzt nehme ich mal einen Mann, und er fragt, soll ich die nehmen oder et? Ja, das steht nicht in der Heiligen Schrift. Ob der Hans die Grete oder eine andere, das steht nicht in der Heiligen Schrift. Jetzt braucht es den Rat. Seelsorge hat ganz viel mit Weisheit zu tun. Mit Weisheit. Weil sie in vielen Fällen kein direktes Wort haben. Die Weisheit ist geschult, geprägt durch die Offenbarung und braucht doch im Einzelfall einen Rat, wo ich kein direktes Wort habe. Ist auch nicht senkrecht von oben ein Wort. Wenn eines geschenkt wird, ist es schön. Ein Bibelwort oder irgendein Hinweis, aber das kann sein, es kommt gar nichts und nur der Rat der geistlichen Erfahrung. Tora, schriftlich, Wort, Offenbarung von Gott an die Propheten, die Erfahrung, die geistlich reflektierte Erfahrung des Weisen. Das nächste, die Wendung und das Wort geschah. Das ist eine hochinteressante Wendung, und das Wort geschah. Worte Jeremias, zu dem redete Gott. Zudem geschah, und jetzt in der Einzahl, Wort des Herrn. Diese Verwendung der Einzahl in Parallele zur Mehrzahl, Worte Jeremias, nicht zudem geschahen die Worte Gottes, sondern zudem geschah Wort des Herrn, de war Yahweh. Das führt mich mit anderen Stellen zur Überzeugung, hier geht es um die Offenbarung bei de war Yahweh. Und jetzt kommt etwas anderes hinzu, das ist ein Offenbarungsgeschehen. Da widerfährt dem Propheten etwas, es ist nicht nur Rede, er wird hineingenommen in eine Gottesbegegnung, nehmen Sie Jesaja 6, das ist viel mehr. Und jetzt möchte ich sagen, was da geschehen ist mit den Propheten, können wir mit unserer Erfahrung nicht mehr nachvollziehen, weil es heilsgeschichtlich gebunden ist an diese Zeit mit ganz wenigen Ausnahmen. Und der heilsgeschichtliche Schlüssel ist Hebräer 1. Nachdem Gott vor Zeiten geredet hat zu den Vätern durch den Propheten, hat er am Ende der Tage geredet zu uns durch den Sohn. Sie können erfahrungsmäßig nicht mehr nachholen, was Offenbarung Gottes zu den Propheten bedeutet, was Devar Yahweh bedeutet. Denn Devar Yahweh, Wort des Herrn, ist heilsgeschichtlich überboten durch den Logos Jesus Christus. Jetzt habe ich schon eine erste Deutung Prophetie heute.
Und jetzt machen Sie keinen Rücksprung ins Alte Testament und fordern Sie ein, dass es wieder Propheten gibt wie im AT. Hebräer 1, 1, 2, Johannes 1. Der Prophet des neuen Bundes ist Jesus. Der Offenbarer schlechthin ist Jesus. Und deshalb kein erfahrungsmäßiger Zugang zur Offenbarung an die Propheten des alten Bundes. Was denen passiert ist, kann ich nicht nachvollziehen. Jeremia aber ist seiner Berufung, nicht dieses Gespräch. Was das war, das Wort geschah. Die direkte Begabung mit dem Wort haben wir an mehreren Stellen zum Ausdruck gebracht. Ich sage Ihnen drei, das sind auch die wichtigsten. Sie sind verteilt auf die Tora und die Propheten und damit aus mehrerer Zeugen Mund. 5. Mose 18, Vers 18. Einen Propheten, wie du bist, will ich erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund legen. Direkt. Nächste Stelle. 1. Könige 17, Vers 24. Die heidnische Frau in Zarpat sagt zum Propheten Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort, Devar Yahweh, in deinem Mund ist Wahrheit. Yahwehs Wort in seinem Mund. 3. Stelle Jeremia 1, 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Die direkte Begabung mit dem Wort. Und dann der Anspruch der Prophetenbücher, einiger kleiner Prophetenbücher, die die Einleitung haben, erster Satz, Wort des Herrn. Können Sie selber mal studieren, welche das sind. Auf jeden Fall ist der Mose Hosea und noch ein paar andere. Wort des Herrn, Devar Yahweh. Das ganze Prophetenbuch, obwohl es von Hosea ist, obwohl es von Amos ist, obwohl von Jesaja, obwohl von Jeremia und so weiter, ist Wort des Herrn. Es ist genau 12 Uhr. Und damit gibt es eine innere Verpflichtung und eine äußere Ordnung, diesen Vormittag abzuschließen. Und dann gibt es noch Abkündigungen. Und davor spreche ich noch ein Gebet. Das heißt aber nicht, dass die Abkündigungen etwas Ungeistliches wären. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass du uns beim Studieren leitest. Wir wollen dich bitten, dass du uns bewahrst vor Irrwegen. Wir wollen dich bitten, dass du uns korrigierst, wo wir falsch liegen. Wir wollen dich bitten, dass wir uns korrigieren lassen. Wir wollen dich bitten, dass du uns Weisheit und Erkenntnis schenkst. Amen.